Das wollte Holleger nie. Er wollte nie aus dem Bild aussteigen. Er wollte immer im Bild bleiben. Ein Bild oder das Bild sollte immer das Resultat sein.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Bei mir heute zu Gast der Mann, der verantwortlich ist für eine Ausstellung, die mir sehr am Herzen liegt. Es ist der Günther Holler-Schuster, er ist Kurator an der Neuen Galerie in Graz und er hat kuratiert die Ausstellung über den Maler Wolfgang Holleger. Es gibt allerdings Unaussprechliches, ist der Titel der Ausstellung. Auf diesen Titel kommen wir relativ spät im Gespräch, also auf jeden Fall dranbleiben. Laufen wird die Ausstellung nur noch kurz, und zwar bis zum 2. November 2025. Demnächst erscheint jetzt dann auch der Katalog zur Ausstellung, auf den ich mich sehr freue. Und es wird aber sicherlich nicht das letzte Wort gesprochen worden sein, ausstellungsmäßig zum Wolfgang Holleger, aber dazu auch mehr im Gespräch. Lieber Günther, du hast dich mit dem Wolfgang Holleger intensiv auseinandergesetzt, jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum. Man könnte fast meinen, dass dich dann irgendwie nichts mehr überraschen könnte. Gibt es doch etwas, was überraschend war für dich mit dieser Ausstellung jetzt an der Neuen Galerie?
Die Überraschung in dieser Ausstellung war das extreme Wohlgefühl, das die Leute immer wieder transportiert haben. Also in Gesprächen kam immer wieder raus, dass die Leute mehrfach kommen, dass sie von auswärts kommen, was auch sehr schön ist, in Gruppen. Und das für mich eigentlich Überraschendste war, dass Leute in Mittagspausen, es sind sehr viele Büros rund ums Museum, Rechtsanwälte, Ärzte, was weiß ich, Landesregierung, die in der Mittagspause kommen, weil sie sich so wohlfühlen in dieser Ausstellung. Und das ist irgendwie schon etwas, worüber man auch selten spricht, wie Kunst wirkt, wie positiv Kunst ist. Darf man über das Schöne sprechen? Darf ein Kunst gefallen? Was heißt es, wenn es gefällt? Mhm. Wie ist es dann? Ist es dann wirklich ein körperliches Wohlfühlen? Ist es wirklich eine psychische, sozusagen positive Energie, die da irgendwie läuft? Über diese Dinge beginnt man da plötzlich nachzudenken. Mhm. Also es ist nicht die strenge Avantgarde, die einem da begegnet, sondern plötzlich etwas fast nicht Künstlerisches. Wie ist es angesichts dieser Bilder sich zu fühlen? Wie? Das war sehr stark und ist sehr stark vom Publikum gekommen.
Jetzt gab es ja vor ungefähr 10 Jahren schon einmal also die letzte größere Ausstellung, Wolfgang Holleger. War das anders?
Es war anders. Es war zunächst einmal der Zweifel vom Künstler, wieso sollte ich so eine Ausstellung wollen? Und was will ich damit? Ich bin sozusagen an guten Wänden interessiert. Man kann große Formate zeigen. Ist das bei Ihnen möglich? Das waren so die ganz pragmatischen Grundfragen. Das konnte man beantworten, positiv. Unsere Wände, unsere Architektur, dieses späte klassizistische Bauwerk eignet sich sehr für Großformate der Malerei. Und dann kam ein chronologischer Ablauf, der war für ihn damals neu. Es gab so einen großen Bogen vom Beginn bis zur aktuellen Produktion eigentlich noch nicht bis dahin. Und entsprechend konzentriert und wohlwollend hat er das Projekt begleitet.
Er ist ja jetzt letztes Jahr verstorben, also er war in die Produktion der Ausstellung, das war alles noch.
Also
noch
in diese 2015 Ausstellung war er sehr aktiv beteiligt. Er hat auch auf einige Werke Wert gelegt, hat einige Werke sozusagen auch wirklich aufwendig gesucht, gefunden, aufbereitet. Also da waren ihm gewisse schonen Anliegen. Er hat sich aber auch sehr eingelassen. Er wollte ja gewisse Distanz zum eigenen Werk und in der Präsentation dann doch nicht zu viel damit zu tun zu haben, war ihm schon recht. So ist ein großer zeitlicher Bogen entstanden, der für ihn eigentlich auch sehr aufschlussreich war. Er war sehr oft in der Ausstellung und er hat betont, dass das für ihn wichtig ist. Er sieht immer nur ein, zwei Bilder, die er sich herrichtet, die er anschauen kann. Für ihn, und das war typisch, er hat gar nicht so sehr ans Publikum gedacht. Er hat an sich gedacht und hat an sich gedacht, jetzt habe ich diese Entwicklung, diese jahrzehntelange Entwicklung da vor mir. Das ist gut zum Resümieren, das ist gut zum Weiterarbeiten, das war damals für ihn sehr wichtig. Er wollte unbedingt aus der aktuellen Produktion sehr viel zeigen. Er wollte immer wieder zeigen, er war damals ja 85, dass man in dem Alter kreativ sein kann, dass die Kraft nicht nachlässt. Das ist sehr gut gelungen. Also das war ein chronologischer Bogen, während das jetzt nicht so funktioniert.
Jetzt muss man natürlich lernen, wie es jetzt funktioniert.
Jetzt ist es eher in ich meine, die Motivation für diese Ausstellung jetzt war ja ganz eine andere. Da kam ja dazu, dass beide, das Ehepaar Hollegger, zur Covid-Zeit im Spital waren. Die Edda, also Wolfgang Hollegers Frau, ist dort verstorben. Er konnte wieder nach Hause auf dem Rechberg. Jetzt muss man sich vorstellen, die haben dort so symbiotisch gelebt, dass wenn einer zurückkehrt oder eine, ist das ein völlig anderes Leben. Und das war für ihn auch so und die Kreativität hat ihn, wie er es beschrieben hat, verlassen. Er hat keine Bilder mehr gesehen. Er konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder zu malen. Okay. Er hat keine Musik mehr gehört, die war immer wichtig für ihn. Medien, also Tagesmedien waren sowieso für ihn uninteressant. Jetzt war das für ihn die Situation eine große Lehre. Und eine Ausstellung sozusagen in Zukunft zu haben, ist für viele Künstler und Künstlerinnen doch ein Impuls und eine Anstrengung, dorthin zu arbeiten oder zumindest
eine Motivation,
zu bekommen. Und das war auch bei ihm so, er hat zu zeichnen begonnen, hat sehr viel davon, wie gewohnt eigentlich, weggeworfen. Weniges von diesen Zeichnungen ist übrig geblieben. Das Problem dann waren die Ölbilder waren ihm nicht mehr möglich. Nicht nur, weil er früher gestorben ist, sondern er kann es körperlich nicht mehr durchhalten.
Aber das finde ich jetzt sehr spannend, was du gesagt hast, dass für ihn, dass diese Ausstellungen, also vor allem die von 2015, eine Möglichkeit war, auf sein Werk zu schauen, so einmal den Überblick zu bekommen, weil ich meine, wer diese Ateliersituation am Rechberg kennt, die ist ja sagenhaft, also einzigartig, nicht? Und allein die Dimension der Bilder, wo er ja auch gesagt hat, es braucht das große Werk nicht, also allein das, da kannst du einfach nicht 10, 15, 20 Bilder gescheit nebeneinander aufstellen.
Es war ja immer verblüffend, er hat beispielsweise angerufen und hat gesagt, er habe ein Bild fertig. Ich könne mir das morgen anschauen. Und es war tatsächlich dieses eine Bild. Es ist vielleicht noch ein zweites, verkehrt an der Wand gelehnt. Da musste man schon fragen, und das? Das ist ein altes Bild, das wird dich nicht interessieren, aber wir können es ja anschauen. Und dann hat er zuerst das andere umgedreht, dann das hergedreht. Schau es dir an. Und das war also kommentarlos und still, dieses Bild lange anschauen. Das war wichtig und das war auch aufschlussreich. Und das hat auch ihm dann, der Kommentar sozusagen, der hat ihn interessiert. Ne? Es war nie so, dass man da Bilder durchgeblättert hätte. Bei vielen Malen geht es und wenn das nicht reicht, kommt das Handy noch und da gibt es 50, 100 Bilder, ne, in kürzester Zeit. Bei ihm nicht.
Also es war so eine, wie eine Audienz? Also
ja, nicht von der Person.
Hast du dich privilegiert gefühlt?
Also die Person hat sich nicht so privilegiert gefühlt, aber es war die Genauigkeit und die Sensibilität, die auch der Wahrnehmung grundsätzlich abbringt. Er hat ja alles bemerkt, also rund ums Haus, das war sein Kosmos, da hat sich das Gras etwas verbogen, hat er das bemerkt, überspitzt gesagt. Also er hat sehr genau geschaut, er hat sehr genau reagiert auf alles, was ihn umgibt. Also wenn man mit ihm, wir sind dann mit dem Auto nach Kärnten gefahren zur Ausstellungseröffnung von seinen Werken bei Lianik. Und es war verblüffend, wie er diese Autofahrt kommentiert, wo da welche Gebäude wie gebaut sind, wo welche Kapelle und Kirche wie auf welchen Felsen drauf sitzt. Das hat er fast wie eine Ausstellung da durch runter kommentiert. Natürlich, er kommt relativ wenig weg von Rechberg und von der Ansicht seiner Umgebung. Also wenn der mal weg ist, dann ist er sozusagen auch wirklich weg und sieht was Neues praktisch. Aber trotzdem, diese Formvollendung, die er in der Natur gesehen hat und das auch mit der älteren Architektur, vor allem mit älteren Häusern, Kirchen etc., wie die positioniert sind, dass das richtig ist, dass man das nicht nachmessen kann, sondern dass das immer am richtigen Platz steht. Genauso wie seine Formate 262 mal 315 zum Beispiel. Das sind so ungerade Formate. Wenn man ihn gefragt hat, ja warum das nicht begradigen? Nein, weil es stimmt.
Ja. Aber jetzt, weil du sagst, so die Landschaft, jetzt habe ich ja viele Bilder von Wolfgang Holliger kennengelernt, wo die ja dann auch einen Titel tragen, und er hat ja selber gesagt, er geht von einem Gegenstand aus, auch von etwas Unscheinbaren, vielleicht etwas Kleinem. Gibt's die Landschaft in seinem Werk dann auch so, oder ist es eigentlich, oder geht es um die Dinge?
Es ist, die Landschaft kommt bei ihm so im Gespräch natürlich vor, wie alles, was er sieht, kann er auch kommentieren, und dort kann er natürlich Größenverhältnisse, Lichtverhältnisse etc. genauso kommentieren, aber für seine Malerei war ausschließlich sozusagen das Kleine verantwortlich. Gegenstände, die kulturell in keiner Weise besetzt sind. Also Holzstöcke, Wurzelstöcke, Äste, Körbe, Fetzen. Also man könnte jetzt nicht sagen armes, ärmliches Material. Das muss es nicht sein, aber
unprätentiös.
Unprätentiös, frei. Also letztendlich auch wieder etwas, das er dann in der Malerei durch mehrere Schritte abstrahieren kann.
Das gab es ja immer wieder in der Geschichte der Malerei, dass sich dann Künstlerinnen und Künstler mit dem bescheidenen Motiv, vielleicht auch mit dem bildunwürdigen Motiv beschäftigt haben, um es in einen neuen Stand zu heben. Ich glaube, dass ich mir gut vorstellen kann, und wenn man das vor allem weiß, wie der Rechberg da funktioniert, dass das fast wie ein Bedürfnis war, dieses Erhabene. Ich meine, war er ein gläubiger Mensch?
Nein.
Nicht?
Nein, er war
also
nicht.
Deswegen spare ich mir jetzt dieses Göttliche. Aber so, aber in diese Richtung denke ich irgendwie so, dass es eben, dass die Schönheit in etwas ganz Unscheinbaren eben auch zu finden ist. Und dass man nicht jetzt das große, komplizierte sehen muss. Wer ruft an? Ja, das hätte man natürlich gern. Das hätte ich vorher sagen müssen. Aber ist kein Problem. Dass er da eben, also diese Bescheidenheit, auch ein bisschen die persönliche Bescheidenheit.
Er hat, ich glaube, man muss es heute durch die lange Beobachtungszeit, ist mir das irgendwie möglich und kommt mir das immer mehr so vor. Er dürfte an einem sehr umfangreichen, großen Gesamtkonzept gearbeitet haben. Das beginnt bei der Auswahl des Wohnortes. Ich meine, er hätte die Möglichkeit gehabt, damals Anfang der 60er Jahre in Amerika, in New York, speziell wirklich erfolgreich zu sein und dort zu bleiben. Also er wäre heute wahrscheinlich ein amerikanischer Maler mit europäischen Wurzeln. Das gibt es ja, und das wäre für ihn wahrscheinlich auch das Szenario gewesen. Jetzt wählt der diesen Ort dort aus, diese damals noch größere Einöde und für uns noch entlegener, als wir uns das heute irgendwie vorstellen, hat mit Preisgeldern und mit einer Erbschaft sozusagen diesen alten Bauernhof, das ist wirklich ein großer Bauernhof, kaufen können und hergerichtet. Also das ist schon das Erste, wo man sagt, er geht an einen idealen Ort. Er wollte nie von Rückzug sprechen. Er hat das nicht verstanden, dass die Leute ihn fast bedauern, dass er sich da jetzt auf den Rechberg zurückzieht. Für ihn war das die ideale Voraussetzung und die idealen Zustände, Kunst zu machen. Also dort fängt es an. Dann kommt das Motiv, die Auswahl des Motivs. Also er braucht einen Gegenstand, um überhaupt schöpferisch sein zu können, sonst wäre ihm das alles beliebig vorgekommen. Also die Malerei ohne Relation zu einem Gegenstand wäre ihm, er sagt selbst, beliebige Schmiererei.
Aber Moment mal, das ist, dass wir das jetzt zeitlich einordnen. Also er geht in den frühen 60ern schon, ist er in New York, hat dort Erfolg, hätte dort die Möglichkeit, Karriere zu machen. Die Bilder aus dieser Zeit, die man kennt, die unterscheiden sich ja nicht jetzt dramatisch von denen, die danach entstanden sind. Also für mich kommt er da an einen Ort, an einen, an, in eine Metropole, die empfänglich ist für seine Kunst, aber er kann dort nicht, er sieht sich dort nicht. Glaubst du, hat er das Gefühl, dass er dann gewusst hat, er kann da nicht bleiben? Oder er hätte ja in Österreich werken können, aber trotzdem diese Beziehungen. Warum diese Abkehr jetzt von der großen, weiten Welt? Weil er entscheidet sich ja gegen die große, weite Welt und für diese totale Abgeschiedenheit.
Ich meine, er hat grundsätzlich das Geschehen in New York auch als das Seine erachtet. Das auf jeden Fall. Also er hat immer auf Morris Louis, auf Kenneth Noland und Konsorten hingewiesen, auch schon in frühen Interviews. Das ist sozusagen seine Latte, dort kann er sich orientieren. Das ist seine Kollegenschaft, nicht das, was er hier vorfindet. Wohl aber ist ihm der urbane Lebensraum unangenehm gewesen. Ja. Also er hat immer davon gesprochen, dass das zu rasterhaft ist, dass das zu gerade ist. Er möchte das Krumme, das Unerwartete, das er in der Landschaft erlebt, das er im Wald sieht, das er in den Formen der Natur sehen kann. Die ist endlos, dieses Reservoir. Dort kann er endlos schöpfen und dort kann er auch in der Konzentration sein, die er braucht, um aus so einem Motiv, so einem Gegenstand, so einem Teil der Natur überhaupt etwas Essentielles herauszusehen. Ich glaube, das Sehen hat bei ihm ganz andere Qualität gehabt, als wir das betreiben. Ich kann mir das vorstellen.
Also nicht schauen, sondern sehen.
Wirklich, ja. Also wirklich sich konzentrieren. Erkennen. Und wirklich sich konzentrieren auf eigentlich etwas Unscheinbares. In dem etwas sehen und das dann für wert empfinden, aufzugreifen und etwas daraus machen. Er war dann Professor für Malerei auf der Akademie in Wien. Das heißt also, sein Lebensunterhalt war gedeckt. Er hat von der Kunst nicht leben müssen. Er hat ja unheimlich schwer etwas hergeben können. Er wollte eigentlich überhaupt nicht verkaufen. Er war überhaupt nicht interessiert am Verkauf. Schon, um das Leben auszugestalten und um gewisse Dinge möglich zu machen, aber das war doch durch die Professur gegeben. Also er hat auch sehr langsam gearbeitet, er hat nicht sehr viel gemalt. Er ist nicht auf 1000 Bilder gekommen, was bei jüngeren Malern, der Herbert Brandl beispielsweise, 66, heuer verstorben, der war bei 2.000-3.000 Bildern.
Ja. Aber diese Genauigkeit, dieses genaue Schauen, also da geht ja, das geht ja einher mit auch mit einem langsamen schöpferischen Prozess. Wenn man genau schaut, dann nimmt man es auch sehr genau, dann geht es halt nicht so schnell, nicht? Und sind natürlich auch große Bilder. Hast du Erlebnisse gehabt mit ihm, also wenn du so erzählst, dass er dich angerufen hat und ein Bild, ihr habt ein Bild gemeinsam angeschaut, dieses gemeinsame Bild anschauen, wann das. Hast du da gelernt, viel gelernt von ihm, wie man schaut oder wie man schauen kann?
Er war so diskret, könnte man jetzt im Nachhinein interpretieren, er ist weggegangen.
Okay.
Also er hat nichts kommentiert, er hat nichts gefragt, er hat nicht gefragt, was siehst du oder wie ist das Grün oder ist das Rot nicht zu kräftig und wie ist das Licht? Er ist weggegangen und hat schaust dir an. Und dann hat er auch nicht sofort um den Kommentar gebeten, sondern der ist dann später gekommen. Dann später konnte man darüber sprechen und 2-3 Bemerkungen über die Tiefe, die entstanden ist, das Licht, das vielleicht in der rechten Bildhälfte stärker ist als links. Das waren dann Hinweise, die ihm sozusagen etwas bedeuten oder eben nicht.
Und hat er eigentlich einen Unterschied gemacht, mit wem er da dann spricht? Also hat er mit seinen Studentinnen und Studenten einen ähnlichen, hat er unterschieden mit den, also bei den Menschen, die da waren, oder hat er immer seine ureigene Art, jetzt mit der Kunst umzugehen, durchgezogen?
Also ich glaube schon, dass er ein Vertreter der Generation ist, die genau wussten, was sie machen, mhm, und das auch fast wie ein Naturgesetz behandelt haben. Also seine Kunst war die Kunst, die man machen kann. Mhm. Das hat wahrscheinlich der Michel gesagt, der Rainer gesagt, der Prachinski gesagt. Mhm. Also diese Generation hat schon sehr auf diese, ja, hermetische Ausschließlichkeit geachtet. Ne? Mhm. Wohl aber hat er beispielsweise über die Sommermonate, da gab es noch einen zweiten Bauernhof in der Nähe, den hat er gemietet, der war auch leerstehend. Dort hat er für Studentinnen und Studenten für die Sommermonate Möglichkeiten gehabt. Mhm. Die konnten dort workshopartig dann arbeiten, frei vom Semesterzwang. Mhm. Also er hat diese Vermittlungsidee schon gehabt. Und es gibt auch ein paar sehr enge Studentinnen und Studenten, die heute noch sehr positiv über diese Erlebnisse sprechen. Mhm. Wie die Dynamik innerhalb einer Klasse ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Er dürfte schon, auch aus Erzählungen geht es hervor, sehr streng, sehr apodiktisch, teilweise autoritär, also so, das ist diese Generation. Ja. Also das glaube ich schon, aber grundsätzlich war er ein sanfter Riese. Ne? Also das war auch in seiner Größe und Präsenz, hat er zumindest in den späten Jahren, in denen ich ihm begegnet bin, eine sehr milde, weiche Stimme gehabt. Mhm.
Jetzt kann man ja sagen, also der Wolfgang Holliger hat schon sehr früh eine Handschrift entwickelt, die also einen Wiedererkennungswert geschaffen. Und jetzt habe ich ja etlich, also ich, wenn ich so mit unterschiedlichen Leuten spreche, die dann sagen so, naja, einen Holliger kennt man halt gleich. Mhm. Und manche sehen das positiv, aber manche sehen es auch negativ. Ja? Mhm. Also die Entwicklung in seinem Werk, die ist ja nicht geprägt von Revolutionen, sondern von einer stetigen Entwicklung des Werkes. Manches kommt wieder, verschwindet, das sind so diese großen Schleifen. Also mir bringt das so ein wohliges Gefühl der Verlässlichkeit. Mhm. Hat er diese, warum hat er sich nie gefragt, ob es nicht ganz anders auch ginge? War er so davon überzeugt, dass dieser Weg, dieser früh eingeschlagene, der richtige ist?
Ja, es war ganz eigenartig. Beim Gespräch war das nicht so wie bei vielen anderen Künstlern, dass man so auch Sprünge machen konnte. Mhm. Also ihm war ein etwas größerer Blauanteil in einem Bild war schon eine deutliche Veränderung. Mhm. Ein etwas mehr Weiß in einem Bild war schon ein leeres Bild. Mhm. Ein größerer Fleck war schon dann, macht das Bild voll. Du meinst die volleren Bilder. Also für ihn waren das große, gravierende Veränderungen, während das Publikum das als sehr verwandt immer wieder empfinden mag. Mhm. Also wie ich vorher schon erwähnt habe, das Wahrnehmen beim Wolfgang Holliger hat sehr, sehr nuancenreich stattgefunden. Mhm. Also für ihn waren Veränderungen natürlich sofort spürbar. Und das war auch bei den Gemälden so. Mhm. Also wenn die Flecken größer worden sind, dann hat das durchaus ein paar Jahre so sein können. Und ist dann in eine Phase gekommen, wo sie wieder kleiner werden. Ja. Also das ist für ihn waren das große Veränderungen. Mhm.
Also im ausgehenden 19. Jahrhundert gibt es den Emil Jakob Schindler als Landschaftsmaler, den ich sehr liebe. Und von dem wissen wir, dass er oft stundenlang gesessen ist und nur geschaut hat. Er hat geschaut, wie schaut ein und dasselbe Hohlweg in der Früh aus, wenn es gerade geregnet hat, am Abend, in der Dämmerung, im Nebel. Und dann hat er das gemalt, weil er hat sich selber als poetischen Realisten bezeichnet. Wie hat sich der Wolfgang Holliger gesehen oder bezeichnet? Hat er sich irgendwo gern einordnen lassen? Oder?
Naja, auch das ist irgendwie typisch. Er wollte natürlich auch nirgends schubladisiert werden. Mhm. Also er hat zum Beispiel ganz heftig reagiert, wenn man gesagt hat, seine Bilder seien abstrakt. Mhm. Seine Bilder seien informell. Er sei ein Vertreter des Informells, des Taschismus. Mhm. Das war ihm sozusagen der Beweis des Unverständnisses.
Okay.
Und da konnte er auch ganz rigoros das Gespräch abbrechen und mit dem Menschen dann es nicht brechen. Mehr aufnehmen.
Okay.
Also das hat es gegeben. Mhm. Also musste man aufpassen.
Gut zu wissen. Ich meine, jetzt gibt es leider die Möglichkeit nicht mehr, aber da kann man sich schon ordentlich einbauen. Ne?
Natürlich. Mhm. Und das ist natürlich dann eine Begriffsfrage, wo ist die Abstraktion ansiedelbar? Und für ihn, man muss sich das vorstellen, wenn er jetzt einen Wurzelstock aus der Umgebung nimmt, dann ist das ja schon die erste Abstraktion. Also der Kontext dieses Gegenstandes wird verlassen, indem er ihn isoliert. Mhm. Dann nimmt er ihn für die Zeichnung und verwandelt ihn in schwarze Striche auf weiß. Mhm. Jetzt wird es einmal erstens größer und reduziert auf wenige Striche oder viele Striche, aber jedenfalls auf Linien. Mhm. Und dann geht das Ganze farbverändert noch einmal in mehrere Quadratmeter in die Größe und dann ist es wirklich nahezu abstrakt. Aber es ist nicht abstrakt, weil man spürt es. Mhm. Also der Gegenstand bleibt da, aber wird nicht mehr sichtbar gemacht. Der bleibt noch in der Zeichnung bis zu einem gewissen Grad sichtbar. Im Gemälde verschwindet die Sichtbarkeit des Gegenstandes ganz.
Aber wenn wir jetzt in Anbetracht eines großen Gemäldes von Wolfgang Holliger davon sprechen, dass er eigentlich ein gegenständlicher Maler ist, dann werden wahrscheinlich die meisten Leute das nicht verstehen, weil sie es nicht sehen. Also es ist dann gut, wenn man weiß, wo das herkommt. Deswegen auch die Titel, also Korb oder...
Naja, das ist ganz eigenartig. Ich hätte mir da mehr Konsequenz erwartet, aber vielleicht ist das naiv. Ja. Erstens gibt er manchmal Hinweise im Titel.
Manchmal.
Der Korb, der Knoten, der Ast. 70-80% sind ohne Titel.
Das ist gemein.
Das ist gemein. Ja. Er sagt, natürlich muss der Gegenstand da sein. Er sagt aber im nächsten Satz, dass das Telefon nicht greifen soll, er sagt aber im nächsten Satz, ja, jetzt bin ich rausgekommen.
Ja. Also 70-80% der Bilder haben keinen Titel.
Haben keinen Titel. Also 70-80% der Gemälde haben keinen Titel. Ja. Es gibt dann wieder welche, die heißen Korb und Ast und Wurzel und so weiter. Mhm. Und er sagt auch, das ist nicht wichtig für das Publikum. Mhm. Das Publikum muss ein starkes Bild sehen. Es muss nicht wissen, ob ein Ast oder ein Knoten oder ob überhaupt ein Gegenstand dahinter steht. Mhm. Es spürt es, wenn es nicht so ist. Weil dann wird es beliebig, die Gestaltung. Mhm. Also wenn der Gegenstand da ist, muss man ihn nicht identifizieren können, aber spüren.
Okay.
Weil er die Gestaltung und die Struktur des Bildes festigt und kräftigt.
Das heißt, er konnte jemanden, der seine Kunst ad hoc irgendwie in die falsche Richtung verortet hat, mit großem Zorn gegenübertreten und das Gespräch abbrechen. Mhm. Und er sagt für seine Kunst, also entweder man spürt es oder man spürt es nicht. So, also er fordert eigentlich vom Publikum eine relativ große Kennerschaft.
Ja, zumindest Sensibilität in Bezug auf Wahrnehmung und Visualität.
Okay, wie groß oder wie hat sich das verändert? Weil ich glaube schon, dass in den 70er, 80er, 90er Jahren wir als Menschen, als Konsumenten von Kunst anders konsumiert haben als heute. Das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig viel verändert. Es geht alles viel schneller und wir sind vielleicht auch mit weniger zufrieden, ja, oder glücklich. Also die Gefahr, dass ein wesentlich größerer Prozentsatz der Menschen heute das einfach nicht mehr, damit nichts mehr anfangen kann, ist ja relativ groß. Ist es so, wie geht die nächste Generation mit dieser Kunst um? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir denke, ich weiß dann schon ganz gern, wo es herkommt. Ja? Mhm. Also ich denke zwar, okay, vielleicht ist da ein Gegenstand, aber ich möchte das irgendwie sehen. Ich hätte noch gerne ein Foto von dem, von dem Wurzelstock. Mhm. Aber er gibt einen da wenig Hilfe an die Hand.
Aus der heutigen Sicht mutet das fast widersprüchlich an. Mhm. Also dieses, es muss ein Gegenstand da sein, er muss aber nicht identifizierbar sein, weil wenn er nicht da ist, dann ist das Bild schlecht, dann hält das Bild nicht, die Struktur zerfällt. Okay, kann man glauben. Man müsste ja auch bei ihm ist es ja immer so, dass er auch sehr stark mit anderen Kategorien vergleicht. Hier zum Beispiel mit Musik. Mhm. Also wenn man eine Sinfonie hört, jetzt beispielsweise Beethoven, Pastorale, so ist die sehr klar festgelegt. Da gibt es einen am Bach, da gibt es einen über die Wiese, da gibt es einen im Wald und da gibt es Hirten und da gibt es alles Mögliche, was sich da irgendwie abbilden lässt, akustisch. Mhm. Und er sagt, naja, die Zeitgenossen wussten das vielleicht noch, uns ist das längst irgendwie vergangen. Wir hören aber die Kraft der Musik, der Sinfonie. Mhm. Wir würden das nie bezweifeln, dass das jetzt gute Musik ist, obwohl wir dieses Bachtelrauschen nicht mehr hören und die Menschen nicht über die Wiese hüpfen sehen oder hören. Mhm. Und das vergleicht er auch mit seiner Kunst. Also es ist ihm egal. Er müsste ja auch konsequenterweise die Zeichnung oder das Motiv in derselben Ausstellung zeigen, damit man den ganzen Verlauf nachvollziehen kann. Das hat er als zu didaktisch angesehen. Er hat ja auch die Zeichnungen bis auf diese Ausstellung jetzt nie zusammen mit den Bildern gezeigt. Mhm. Er sagt, okay, wenn die Zeichnung überhaupt je bildwürdig ist und wenn sie nicht der Vernichtung anheimfällt, dann ist sie auch losgelöst von ihren Verpflichtungen. Dann kommt sie zwar vom Gegenstand, ist aber dann als Bild dem nicht mehr verpflichtet und dem Gemälde, das sie sozusagen ermöglicht, auch nicht. Mhm. Die drei kann man dann wieder trennen und als selbstständige Bilder, als visuell kräftig genug sozusagen aufs Publikum loslassen. Mhm. Also aber dann, das ist eigentlich sehr schwer nachvollziehbar, dass er dann plötzlich auf den Gegenstand verzichtet und diesen analytischen Schritt eigentlich aufgibt fürs Publikum, nur für sich selbst verwendet und braucht.
Aber das fand ich eben jetzt sehr spannend an der jetzigen Ausstellung, dass eben dadurch, dass die Zeichnung dazukommt, es ein bisschen logischer wird. Ich meine, wahrscheinlich würde er sagen, das braucht es nicht, weil also das Bild braucht diesen Beipacktext nicht. Ja? Aber das Publikum hat es halt trotzdem ganz gern. Und ich glaube, in der Ausstellung ist es aber gut gelungen, weil es wird nicht als das wahrgenommen, weil ich diese Zeichnungen als eigenständige Kunstwerke wahrnehme. Und ich habe in der Ausstellung hängt ja auch nicht eine Zeichnung neben dem Bild. Ja, es ist ja subtil gelöst. Und dann gibt es ja auch dann die Zeichnungen, die so dazwischen sind, nicht? So, wo dann mit Pastell arbeitet, mit Pastell, oder ist es immer Öl?
Es ist immer Öl, es gibt eine kurze Phase, da gibt es Öl und Zeichnung in einem Bild auf Papier. Da nimmt er die Ölfarbe direkt in die Hand. Er drückt die direkt von der Tube in die Hand und geht mit dem Handballen dann auf die Bildfläche. Das ist sehr körperlich. Also das ist sozusagen sein intensivster körperlicher Einsatz. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja der Malakt auch sehr gymnastisch ist. Nicht? Also das liegt am Boden und er, man kann durchaus sagen, er kriecht über die Leinwand, neben der Leinwand. Er hat auch so eine Vorrichtung, mit der er sich über die Leinwand bewegen kann, so wie ein Schlitten. Das mit über 90. Also das ist bis zum Schluss so geblieben. Und die Zeichnung sowieso, also je größer sie ist, wenn sie kleiner ist, steht sie aufrecht vor ihm auf einem Brett. Und wenn sie sehr groß ist, ist sie auch am Boden. Also dann ist er auch im Bild sozusagen.
Also im Bild. Er baut sich selber immer ein. Also naja. Ich sage jetzt mal, jetzt sind ja manche Bilder ja wirklich, also sehr groß. Also jetzt nicht mehr wirklich, also und wenn dann so ein Korb, also der ist ja nicht mehr lebensgroß, sondern überlebensgroß.
Kann 6 Meter haben.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Spieler da mit dieser Dimension und seine körperliche Größe, auch wenn er groß war, steht er dann nicht mehr in Relation zu dem Bild. Also er geht dann eigentlich drüber. Er lässt es über seinen, er kann das ja nicht mehr in einem.
Ja, da trifft er sich sicher mit den amerikanischen Vorstellungen. Pollock, Barnett Newman etc., die hat er ja auch wegen der großen Formate geschätzt. Wegen der Dramatik und wegen der Dringlichkeit dieser Malerei, die eben so groß ist, dass man sie nicht auf einen Blick bewältigen kann. Man muss sie fast abwandern, abschreiten. Es gibt was Zeitliches, es gibt wieder was Körperliches, das ihm ja in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, so beschäftigt hat. Wie nimmt man wahr? Wie ist das Körperliche in Bezug auf die Wahrnehmung? Mhm. Und das ist beim Publikum ja auch, dass ich eine gewisse Bewegung vollziehe, wenn ich beim 6-Meter-Bild ankomme. Dann kann ich jetzt die Distanz einnehmen, gut, die muss ich auch körperlich einnehmen. Aber ich kann das abwandern und sehe dann nichts außer Farbe. Und er sieht beim Produktionsprozess, wenn er über dem Bild, über der Bildfläche kniet oder fast liegt, sieht er ja lange Zeit überhaupt nichts anderes als diese Farbflächen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist schon ein Im-Bild-Sein, wie man es bei Pollock und Konsorten eben auch hört, die zwar das Aktionistische, die Bewegung, die Performativität des Künstlers, der Künstlerhand, des Körpers, der Einsatz des Künstlerkörpers ist dort entscheidend und wird dann auch in der Performancekunst verselbstständigt und absolut gestellt. Das wollte Holleger nie. Er wollte nie aus dem Bild aussteigen. Er wollte immer im Bild bleiben. Mhm. Ein Bild oder das Bild sollte immer das Resultat sein.
Mhm. Jetzt wird eure Ausstellung weiter reisen nach Deutschland, ins Museum Ernst, nach Wiesbaden. Dort sind dann wieder ganz andere Begebenheiten. Du hast vorher gesprochen, die Räumlichkeiten der Ausstellung jetzt. Und in Wiesbaden wird's ein White Cube, ein modernes Museum sein. Hätte das denn Wolfgang Holleger gereizt zu sehen oder wäre ihm das dann schon wurscht gewesen?
Nein, sicher sogar. Also er war schon ein Vertreter, haben die schöne große Wände?
Ja.
Das war eigentlich immer die erste Frage und die haben das. Da gibt es sogar einen Raum, der hat auch diese 15 Meter Höhe, die in seinem Atelier zur Verfügung stehen. Also es gibt die Größenverhältnisse. Holleger hat alles sehr groß dimensioniert, von den Rahmen, von den Keilrahmen der Bilder angefangen bis zum Atelier. Das war mit großen Holzpflöcken, das war also 15 Meter hoch, das war eine Halle, in der dann 3 bis 4, 5 Bilder im Jahr entstanden sind. Also zu Beginn versucht zu erklären, dass das ein großes Konzept war, das dann zum Schluss ein Bild als Resultat überlässt. Das Atelier ist auch so wie eine Maschine zu denken. Das ist also die ideale Form. Er konnte darauf leitern, auf und ab, damit er am Boden das Bild, das am Boden liegende Bild von oben betrachten konnte und sehen, ob es fertig ist, wie es weitergeht, ob es weitergeht, ob es zu weit schon ist. Er konnte, also das Nordlicht war perfekt, eine große Glaswand, die er noch dazu mit Vorhängen zuziehen konnte, dass das also ein bisschen milder wird, das Licht. Es war eine wunderbare Tonanlage drin, weil er hat bei lauter Musik gemalt. Nicht die Musik illustriert im Bild, sondern die Musik hat er dafür verwendet, dass er überhaupt sozusagen körperlich locker wird. In Stimmung kommt. Er hat das als Inspiration gebraucht. Also dieses Atelier kann was. Das ist weniger eine ästhetische Entscheidung, sondern es ist ein funktionelles, komplexes Ding. Es gibt ja auch noch das Winteratelier, das etwas kleiner ist und heizbar, während das große nicht heizbar ist. Dort hat er die viel gehassten Kleinformate dann im Winter gemacht.
Die viel gehassten Kleinformate, die heute alle wollen, weil sie natürlich nicht unbedingt Platz haben für 3x3 Meter große Bilder.
Ja. Und der sagt dann, die Galerien zwingen mich zu Kleinformaten, ich werde über den Winter 3 machen. Und dann konnte er sich aber wieder vielleicht in eines so verlieben, dass er es nicht hergeben wollte, und dann hat er nur 2 gemacht. Er hat es dann meistens seiner Frau geschenkt und die war dann der Garant. Da konnte er dann sagen, naja, es gehört mir nicht, ich kann es nicht verkaufen.
Okay, na, das ist ja ganz schlau, nicht? Ich meine, heutzutage ist das ist der Rechberg intakt, also sowohl Winteratelier als auch Sommeratelier. Und ich glaube, die Familie plant ja auch, dort oben ein bisschen baulich was zu entwickeln, um dort so einen Stützpunkt, also das auf jeden Fall zu bewahren.
Naja, es ist das Wohnhaus wird ein bisschen adaptiert und also zeitgerecht umgebaut, sodass man drinnen sehr sensibel Veränderungen spürt, aber qualitätvoller wohnen kann. Er hat ja sehr rudimentär gewohnt, sehr einfach, sehr dunkel. Und das große Atelier wird so bleiben. Mhm. Das wird dann, es wird zwar kein ständiges Museum oder ständiger Ort, den man besuchen kann, aber man wird wahrscheinlich, vielleicht wird es auch im Zusammenhang mit der neuen Galerie sein, wird über die neue Galerie wahrscheinlich dort nach Vereinbarung Besuche machen können. Mhm. Also da ist noch nichts Genaues geplant, aber es ist doch einiges möglich. Auf jeden Fall soll es ein Ort werden, der auch einige Gemälde sichtbar macht, die man sehen kann. Es soll ein Ort werden, wo man sich informieren kann, Leute, die forschen, das sehen können. Also es soll nicht so zur Jausenstation verkommen.
Ja. Und auch keine Pilgerstätte?
Keine Pilgerstätte werden, sondern es soll schon gezielter Besuch nur möglich sein.
Mhm. Es ist wirklich sehr speziell.
Ja, es ist absolut speziell. Man ist an die amerikanischen Maler erinnert, nicht? Die also auch, was weiß ich, die O'Keefe oder der Donald Judd, die sind auch in die Wüstengegenden gegangen und haben dort also aus dem Umfeld dort geschöpft und auch aus dieser, ich möchte gar nicht sagen Einsamkeit, weil das doch etwas negativ, sentimental besetzt, aber aus diesem Alleinsein, aus dieser Ausschließlichkeit haben die gearbeitet. Und das hat auch etwas Amerikanisches. Also man muss sagen, Holleger ist jetzt kein österreichischer Maler.
Ja.
Das kann man mit Fug und Recht behaupten, ohne dass man hier irgendwie wertend ist.
Das ist eine interessante Aussage. Ich finde das interessant, dass du das sagst. Ja. Das muss man, aber du wolltest gerade das darlegen.
Es ist im Format zum einen natürlich, wo gibt es diese Großzügigkeit im Format? Das beginnt in den 50er Jahren schon, da waren also bei uns die Verhältnisse durchaus dünner und man sieht es ja bei den Kollegen, erst der Michel ist dann auch in diese Größe gegangen und der Brachensky zeitweise nur, aber nicht so selbstverständlich. Holleger hat ja wirklich gelitten unter kleinen Bildern, der hat ja wirklich das Große sozusagen als das einzig für ihn Mögliche erachtet und das auch sehr früh und das finden wir hier nicht so. Also selbst der ganze französische Taschismus informell findet im mittel- und kleiner Format statt. Also jetzt abgesehen von Mathieu, der in Wien den Auftritt gehabt hat, also wo es ja auch wieder Nähe gibt, Brachensky damals zur selben Zeit aufgetreten mit ihm. Also da gibt es schon diese internationale Orientierung schon sehr früh. Mhm. Und das Großformat ist einfach für Holleger die Instanz eigentlich. Ja. Das ist nicht typisch österreichisch.
Also müssen wir eigentlich sagen, den Sammlern und Sammlerinnen, die an Holleger wollen und das aber knüpfen mit der Notwendigkeit, das irgendwie wohnzimmertauglich zu machen, sprich, wollen ein kleines Bild, muss man sagen, also wenn ihr einen Holleger wollt, einen wirklichen, echten, im Sinne Hollegers, dann müsst ihr halt einfach das Wohnzimmer vergrößern.
Ja, also man muss schon sagen, also es ist, natürlich funktionieren die Kleinen. Genauso wie er gesagt hat, er kann nicht aquarellieren. Er macht das Aquarell in der Ölmalerei. Ja, ja. Also diese transparente, verdünnte Ölmalerei, das ist doch Aquarelltechnik. Ja. Er kann sehr wohl aquarellieren, nur das Aquarell war zu seiner Zeit natürlich oder in seinem Bewusstsein etwas Kleines. Und das war gleich wie die kleinen Formate beim Ölmalen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie soll ich mich da bewegen? Das ist keine Bildfläche.
Also er braucht die
Bewegung. Ja. Ja. Er braucht die Freiheit, die Bewegung, das Uneingeschränkte, nicht nur im Leben. So gesehen ist ja der Rechberg seine Freiheit. Das ist ja keine Enge, sondern das ist Freiheit. Er hat eigentlich, muss man fast sagen, fast einen anarchischen Lebensentwurf gehabt. Ne? Also er hat sich ja auch um keine Konventionen gekümmert. Mhm. Ja. Man musste ja fast froh sein oder man musste ja auch bangen, ob er überhaupt zu eigenen Eröffnungen kommt. Es war sehr, sehr wenig unterwegs.
Und wie kann man das jetzt vernünftig in einem Katalog, in einem Buch darstellen? Also das ist ja dann doch irgendwie, wenn etwas festgeschrieben wird, da wird ein Status quo erstellt, jetzt wird demnächst der Katalog zur Ausstellung präsentiert, nächste Woche, glaube ich. Und ist das wahrnehmbar, gedruckt? Oder braucht man diesen Eindruck des Originals?
Ja, schon. Man braucht die Größe, man braucht den Raum, vor dem man in dem man stehen kann, in dem man verschiedene Distanzen einnehmen kann. Man braucht die Qualität der Materialien. Man muss sich vorstellen, da sind ja 15, 20 Liter Terpentin in so einem Böden Einsatz. Also große Kanister und Fässer von Terpentin sind da im Atelier. Ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, ist schon gut. Daher werden im Katalog natürlich auch Fotos von der Produktion, von allen Zeiten, wie das historisch sich entwickelt hat, wie das Atelier sich entwickelt hat. Ein Artikel über das Atelier, über die Malart, über das Material. Also das kann man schon vermitteln und man kann ihn sehen in diesem Kontext, wie er also da im Atelier agiert, wie das Atelier die Funktionen entfalten kann und wie er das sozusagen da Regie führen kann. Also das hat ja sehr viel von Orchestergraben oder von Bühnenbau für die große Oper, wo er dann eben dieses Ereignis Malerei zelebriert. Ja. Aber nicht in dem pathetischen Sinn wie Weiland der Makart beispielsweise oder so. Oder auch keine Atelier-Glamorositäten wie bei Klimt. Also er war allein beim Malen.
Und diese Präsenz des fertigen Werkes, vor dem wir dann stehen in der Ausstellung, wird durch die Sichtbarmachung der Genese dieses Werkes auch nicht entzaubert?
Nein, ich glaube nicht, dass es entzaubert wird. Er wollte ja in der letzten Zeit immer mehr und mehr Aufschluss geben über seine Methoden. Er wollte das natürlich auch wieder in erster Linie für sich. Er hat sich irgendwann vor 15, 20 Jahren hat er sich gefragt, na, was mache ich da eigentlich? Wie Er wusste, natürlich wusste er, was er macht, aber er wollte es auch vermitteln und er wollte es auch verbalisieren und ist da auf verschiedene Philosophen wie den Merleau-Ponty und den Wittgenstein gekommen, wo er immer wieder Erklärungen gesucht hat. Das war bei Merleau-Ponty war das der Einsatz des Körpers, dass der Körper sozusagen grundwichtig ist für die menschliche Wahrnehmung. Und beim Wittgenstein eben, das uns jetzt auch als Titel dient, es gibt allerdings Unaussprechliches.
Das also, ist gut, dass wir das auch noch ansprechen.
Das war für ihn eigentlich, oder für mich auch immer das größte Rätsel. Er wollte immer den Bereich irgendwie definieren, in dem man eigentlich nicht mehr beschreiben kann, in dem man nur sehen kann und dann erkennen. Also denk nicht, schau sozusagen. Jetzt wollte er aber keinesfalls esoterisch werden oder ins Religiöse abgleiten, hat daher das Mystische als Begriff abgelehnt, das sei ihm zu religiös. Das kommt dann in eine gewisse Richtung und von dort geht es mir dann sozusagen in die Ferne, wird es mir weggenommen und wird dann religiös weiter argumentiert. Es bleibt nicht bei der Malerei. Ihm ist aber wichtig und das geht aus dem letzten Gespräch, das ich mit ihm gehabt habe, knapp vor seinem Tod, also als ich dort war, sagt er, schaut, da steht es bei Wittgenstein, er ist doch der größte Rationalist und er kommt auch nicht bis an die letzten Dinge vor. Er kann auch nicht alles erklären. Da steht es. Und da steht, es gibt allerdings Unaussprechliches. Es zeigt sich, es ist das Mystische. Und dann hat er sozusagen mit dem Mystischen einen Frieden finden müssen. Auch Wittgenstein erwähnt das Mystische, es kann nicht religiös sein, er ist doch Rationalist. Also für ihn war das dann irgendwie versöhnlich, dass Wittgenstein zu dem Ergebnis kommt, dass ein Bereich offen bleibt und unerklärbar. Und in dem Bereich siedelt er die Malerei an, seine Malerei an. Sie kann nicht erklärt werden, aber sie kann visuell erschlossen werden. Jeder, der sie sieht, versteht sie, muss sie aber nicht beschreiben können. Also das war für ihn sozusagen, es ist ja für viele Maler sozusagen das Grundgesetz, dass man darüber nicht sprechen kann, dass man es nicht interpretieren kann, dass man es nicht erklären kann.
Das ist natürlich beruhigend für mich, weil ich suche oft so nach, also ich meine, ich bin halt ein gelernter Kunsthistoriker, ich versuche die Dinge zu verstehen. Aber es ist, wenn er selber sagt, es gibt eben Dinge, die sich dem entziehen, ja, oder diesen Versuchen auch entziehen. Und dann kann man auch einfach sagen, ja, es ist einfach so, wie es ist. Ja. Das, er hat ja auch, ich weiß nicht, wie viele, müsste mal jetzt 100 Menschen fragen, ja, was sie in Anbetracht eines Bildes von Wolfgang Holliger empfinden. Ja. Und wahrscheinlich werden die meisten ins Stottern kommen und sagen, ja, es ist einfach schön. Ja. Das kann es ja auch sein. Also,
das kann es sein, das hat er akzeptiert.
Ja.
Sie würden es nicht schön finden, wenn sie es nicht verstünden.
Ja.
Sie verstehen es, aber sie können es nicht verbalisieren.
Also eigentlich ist es eine Kunst, die dann, also das, sein Ziel war es, ein Werk zu schaffen, das jetzt nichts vorgibt oder nicht
draufzwingt. Es ist eine Tatsache. Es schafft eine Realität. Es schafft Räume, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Es gibt diese Räume nur in der Malerei. Daher war er so gegen den Greenberg, als der gesagt hat, naja, im Sinne seiner Begrifflichkeit Flatness sind Holligers Bilder die flachsten Bilder, die letzten Bilder, die in der Malerei möglich sind, nach denen gibt es keine Malerei mehr. Holliger hat das überhaupt nicht verstanden. Er hat gesagt, ob er nicht den Raum, das davor, dahinter, die Tiefe etc. sehen kann. Er hat dann sogar gesagt, ja, der Greenberg hat mich dann auch als zu europäisch empfunden. Weil er dann natürlich auch enttäuscht war und gesagt hat, naja, wenn das nicht so ist, wie ist es dann? Dann illusioniert er ja Raum und illusioniert die Realität. Und das war für Greenberg sozusagen das Unmögliche oder das, was in der Malerei nicht passieren darf. Trotzdem hat diese Freundschaft aber bis zu Greenbergs Tod gedauert. Also die Diskussion ist ja brieflich weitergegangen. Also er hat ihn immer wieder aufgefordert, er soll doch sein strenges Konzept verlassen, er soll doch aufmachen, er soll doch sozusagen lockerer werden, und Holliger hat
das ist total
immer wieder hat da immer wieder widersprochen und gesagt, das wäre ein Schritt in Beliebigkeit.
Ja, ich empfinde ja seine Kunst überhaupt nicht als unlocker, ja. Fast im Gegenteil, nicht? Aber ich glaube, dass natürlich so Leute wie der Clement Greenberg ja einen total intellektuellen Ansatz auch in die Kunstgeschichte und in die Kunstkritik hineingebracht haben. Da ging es ja eben darum, das herauszufiltern und zu analysieren und zu erklären, nicht? Und wahrscheinlich war das schon der Punkt, wo sich der Holliger gedacht hat, ja, mir geht es eigentlich.
Für ihn war es auch wieder eine zu enge Festlegung.
Ja.
Wie wenn das Bild jetzt zweidimensional ist und als solches auch erscheint, nehme ich mir alle Möglichkeiten. Wenn ich nichts Räumliches zulassen darf, wenn ich da jetzt an nichts denke, also kein Motiv, keine Vorlage, nichts Geistiges habe, was habe ich dann? Wo kann ich dann ansetzen? Das waren so seine Probleme, die andere nicht haben mögen. Der hat unheimliche Bedenken gehabt, dass das dann beliebig wird.
Also ich halte ihn für einen universellen Maler, also das Werk auch. Und ich meine, ich habe eingangs gefragt, wie die Grazer reagiert haben. Das erscheint mir jetzt die vollkommen unangebrachte Frage zu sein. Also am Ende unseres wir kommen zum Ende des Gespräches, und da komme ich drauf, dass es eigentlich schon natürlich spannend ist, die Frage, wie reagiert die Region, weil ich glaube, es gibt schon einen gewissen Stolz. Also der Wolfgang Holliger ist ein großer steirischer Künstler, aber er ist natürlich viel mehr als das.
Ja, er ist dem natürlich auch immer wieder entkommen.
Ja.
Er hat, also ich weiß es noch, die letzte Auszeichnung, die das Land Steiermark vergeben hat, war die einzige, die er überhaupt noch kriegen konnte, weil er ist sozusagen voll dekoriert, ausdekoriert nennt man das in der Fachsprache. Und also man kann dann also die Bänder und am Band und mit Schwertern und Eichenlaub und so weiter nicht mehr addieren, dass man das, also das war schon, aber er hat sich ja nie so gegeben. Also er hat also da keine Feierlichkeiten akzeptiert. Das war eine ganz intime Feierlichkeit im Büro von damaligen Landeshauptmann. Fünf, sechs Leute, Familie aus.
Also ich glaube, wir feiern ihn jetzt zu Recht. Ja? Also ich glaube, er wird, also jetzt mit dem Reisen der Ausstellung nach Deutschland, glaube ich, wird sich dann sicherlich nochmal etwas die Sichtbarkeit sich auch erhöhen. Er wird ja dort natürlich, weil das Museum Ernst ja auch in den Sammlungsbeständen ja stark Amerika orientiert ist. Also da gibt es ja viele der großen amerikanischen abstrakten Expressionisten in der Sammlung. Stimmt das?
Er hat dort jetzt endlich die Umgebung, die er zu Beginn der 60er Jahre schon gehabt hat. Mhm. Also er hat wirklich Kenneth Noland, er hat Robert Motherwell, er hat vor allem Helen Frankenthaler, er hat also Morris Louis und das nicht nur einmal, sondern mehrmals in Facetten. Mhm. Und das zeigt ihn selbstverständlich, weil das Ernst-Museum wird die Sammlung dann natürlich auch dahingehend verändern, dass Holleger in die Sammlung kommt und gemeinsam in selben Räumlichkeiten zu sehen sein wird. Super. Während die große Ausstellung in anderen Räumen sein wird, wird also Holleger richtig, unter Anführungszeichen, kontextualisiert und kann also erstmals in diesem Kontext wahrgenommen werden. Es ist seine erste Personale in Deutschland. Also das darf man nicht vergessen. Das ist dieser Rückzug, unter Anführungszeichen, auf dem Rechberg, hat natürlich auch die Karriere nicht beschleunigt. Ja. Also das sieht man im publizistischen Bereich, wo also ganz wenige Kataloge erschienen sind. Mhm. Das sind jetzt die beiden, der jetzt erscheinen wird und der 2015, das sind die umfangreichsten Kataloge. Wenn man seine Kollegen aus derselben Generation anschaut, da gibt es ja jedes Jahr eine Erscheinung und eine größer wie die andere. Auch das war ihm eigentlich kein großer Reiz oder Ehrgeiz. Also er hat... Mhm. Man muss es sagen, ich glaube, er hat ein sehr, sehr konsequentes, ehrliches Leben auch in Bezug auf die Kunst gelebt. Also man könnte ja auch sagen, na gut, wenn der eine Wurzel anschaut, wer sagt, dass die da türkis und gelb werden muss, und das ist ja eine Riesenshow. Mhm. Aber man weiß, wenn man den ein-, zweimal sprechen gehört hat, weiß man, wie ernst das gemeint hat und dass da überhaupt kein doppelter Boden ist. Mhm. Du gehst nicht in so einen konsequenten Lebensentwurf, um dann irgendwelche Beiläufigkeiten herzustellen. Er ist dort nicht zur Erholung gesessen. Mhm. Das war alles andere als bequem. Mit über 90 noch Holzscheitelholz herumtragen und heizen und so weiter. Also er hat das Leben schon auch als Entbehrung, aber er hat es nicht so empfunden, sehr speziell gelebt. Und das ist natürlich schon etwas, was der Kunst Kraft gibt. Das merkt man auch in der Kunst. Man darf ja nicht vergessen, es sind ja nur wenige Bilder entstanden. Zur letzten Zeit, im letzten Jahrzehnt vielleicht 3 Bilder im Jahr. Er konnte sagen, heuer male ich 3 Bilder, im September waren 2 fertig. Also das Große. Also das ist ja sehr wenig. Also das zeigt schon, er hat nur bei Tageslicht gemalt, nie bei elektrischem Licht. Das heißt, er muss die Wetterstimmungen abwarten. Ja. Bis da das Richtige zum Richtigen kommt und das Bild wirklich entstehen kann, das dauert, das ist umständlich, das ist also wirklich von vielen Faktoren abhängig und das gibt ihm natürlich auch eine große Glaubwürdigkeit. Also wenn man das ein bisschen weiß, ist das fast wichtiger, als dass man sieht, wenn man sieht oder weiß, wie ernsthaft und wie konzentriert und ausschließlich er an seiner Kunst gearbeitet hat und wie wenig er an Karriereüberlegungen verschwendet hat.
Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt für mich, darauf noch etwas zu sagen, aber du hast vorher gesagt, der Rückzug auf den Rechberg hat seine Karriere nicht beschleunigt, aber ich glaube, dieser Rückzug hat seine Kunst beschleunigt ist das falsche Wort, aber er hätte es nicht anders machen können in dieser Konsequenz.
Es schaut so aus, also er hätte das sicher nicht so in der Form und so dicht formulieren können, wäre er jetzt beispielsweise in Wien in einem größeren Atelier oder so, im Umfeld der gesellschaftlichen Notwendigkeiten und Übungen, wäre für ihn sozusagen sicher eine Störung in der Konzentration gewesen. Mhm. Und diese Ausschließlichkeit, mit der er sich mit Kunst beschäftigt hat, auch mit älterer Kunst. Man darf ihn nicht vergessen, er hat ja auch Werke älterer Kunst als Beispiele, als Inspiration für ihn, die sind aber gegenständlicher, aber trotzdem hat er in älteren Bildern, Holbein etc. die Farbverteilung, die Gewichtsverteilung, die Symmetrieachsen, die Abhängigkeit von Linearität und Flecken und Flächen etc. Unabhängig, ob da Personen drauf sind, Landschaften drauf sind, das konnte er so abstrahieren, dass er dort keine Figuren, sondern Gewichtungen, Strömungen, Energien etc. gesehen hat. Also die Kunstgeschichte war ihm selbstverständlich vom frühen Beginn bis jetzt. Er war ein großer Verehrer romanischer Architektur. Das waren auch seine wesentlichen Reisen nach Spanien und nach Frankreich, um romanische Architektur, Abteien und Kirchen anzuschauen, diese Archaik, diese Ursprünglichkeit, dieses nur das Notwendigste zu sehen, die Leere der Räume, die dann aber unheimlich stark und aufgeladen sind, also das waren für ihn große Momente, die man jetzt in dieser Kunst nicht suchen muss und auch nicht finden wird.
Ich merke jetzt, dass, obwohl wir natürlich auch über die Grazer Ausstellung gesprochen haben und auch ein bisschen angerissen haben, die kommende Ausstellung in Wiesbaden, aber man kommt eigentlich immer ganz schnell immer wieder zum Kern zurück, zu seinem Tun, zu seiner Arbeit, weil ich glaube, alles das, was mit seiner Kunst passiert, sind zusätzliche Erscheinungen. Aber die Kraft kommt natürlich aus diesem großen staatlichen Mann, der entschieden hat, sich zurückzuziehen und sein Leben seinen Bildern zu widmen.
Ja,
und hat es eigentlich auch ganz gern anderen überlassen.
Er konnte auch nicht nachdenken über eine Veränderung durch ein Alterswerk. Es war ja immer wieder die Diskussion, gerade zum Schluss, könnte man nicht man hat ja schon bewusst nicht von einem Tisch gesprochen. Könnte man nicht die Arbeitsfläche etwas höher bringen, dass man daneben stehen kann? Er hat gesagt, ich muss den Körper zu sehr überwachen, dass ich nicht ins Bild reinfalle. Na gut, nimmt man die, man kann nicht sagen Tisch, weil ein Tisch,
das ist Protest,
Also geht man halt rauf mit der Fläche. Und das geht nicht und das ist also körperlich eigentlich nicht möglich. Und dann also einige Beispiele, so wie beispielsweise der Hartung, der ja aus dem Rollstuhl raus und auch der Matisse im Bett mit langen Stecken und so weiter. Ja, aber das war alles schlecht, hat er gesagt, das will mir nicht passieren. Also er hat auch bis zum Schluss, muss man auch sagen, die Starrköpfigkeit gehabt, sich dieser Altersfreiheit nicht hinzugeben. Nicht? Also die Seerosen und der späte Tizian und was weiß ich, also auch der Hartung mit der Spritzen in der Hand, auf dem Gartenschlauch, auf die Leinwand, das war für ihn unmöglich. Also er wollte schon sein Konzept weiter durchhalten oder es überhaupt nicht mehr machen.
Ja, das ist aber natürlich auch eine harte Entscheidung.
Da
muss man schon sehr reflektiert sein.
Ja. Er hat den Solage, hat er erwähnt. Der Solage ist auch einer, der die Kraft bis zum Schluss halten kann. Der ist ja älter wie er, der ist über 100 geworden. Aber er muss nur Linien machen. Also er hat also den Aufwand nicht so groß und er muss sich das nicht so vorstellen. Er hat ein ganz anderes Konzept, das aus Linien besteht und das in der Durchführung wesentlich einfacher ist, hat er gemeint. Also für ihn waren das dann plötzlich ganz pragmatische Überlegungen. Seine geistige Leistung hat er anerkannt, aber er tut sich in der Produktion leichter. Also er hat nicht diese großen Formate und er hat ja nur diese Rakel und die kann ja ohnehin nur diese Linien machen. Das waren so seine Überlegungen, wie kann man im Alter ein ansprechendes Werk oder wie kann man im Alter vermeiden, ein schwächeres Werk zu zeigen.
Gut, ich meine, im Normalfall kommt auch immer ein bisschen die Vita des Menschen hier zur Sprache, mit dem ich hier spreche. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich sehe das aber auch in deinem Fall, finde ich das irgendwie hat sich das ganz organisch ergeben, weil es geht um den Holliger. Deine Beziehung zu ihm hat lange gedauert. Du hast viel mit ihm zu tun gehabt. Du wirst wahrscheinlich auch in Zukunft zu Holliger, also der Holliger wird dich ja nicht verlassen.
Nein, sicher nicht.
Und ich meine, vielleicht haben wir irgendwann, also ich möchte auch nicht jetzt irgendwie noch irgendwie so in Ich glaube, das, was wir über ihn gesagt haben, ist so stark und gut, dass wir es jetzt einfach dabei bleiben lassen. Ja? Du bist Kurator an der Neuen Galerie in Graz. Mhm. Wie lange wirst du noch? Du bist im besten Alter.
Naja, mit der Pensionsregelung schaut so aus, dass in 2,5 Jahren das Ende kommt.
Das ist ein Wahnsinn.
Eigentlich jetzt nicht wirklich in meinem Bewusstsein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwann aus ist. Aber gut, das wird so sein müssen. Ja. Vielleicht wird es ja dann spezieller.
Ja.
Oder vielleicht ist ja dann auch ein Rückzug fällig. Man wird sehen. Jedenfalls die Erfahrung Holleker ist schon eine sehr intensive. Ich muss dazu sagen, es hat in meiner Berufslaufbahn einige ältere Biografien, also Biografien von älteren und alten Künstlern gegeben. Es ist natürlich der Verlust, ist ein schwerer Moment, weil diese Menschen dann natürlich auch relativ bald gegangen sind. Ob das die Lasnik, der Marc Adrian etc., letztlich auch der Peter Weibel. Also das sind Leute, die sehr starken Eindruck gemacht haben, die auch sehr offen mir gegenüber in Bezug auf ihr Werk, auf die Entwicklung etc. waren. Also wo man schon sagen muss, das sind große Momente, die man da erlebt und die einem irgendwie den Gedanken einschießen lassen, wie kann ein Publikum sich dem Werk überhaupt nähern? Wie kann man sich am künstlerischen Werk überhaupt nähern? Wie geht es? Was muss man wissen? Was braucht man nicht wissen? Wie weit muss man die Person mitdenken? Die Umstände, unter denen die Kunst entstanden sind, diese Fragen stellen sich in dem Moment dann plötzlich, weil sie doch unterschiedlich sind.
Ja, aber ich meine, die genannten Namen, das sind alles natürlich Schwergewichte. Ich glaube, dass es ja auch Menschen gibt, die sich mit der Kunst auseinandersetzen, ob das jetzt Journalisten sind oder Leute aus den Museen, Kuratorinnen, Kuratoren, wo man das Gefühl hat, dass sie sich manchmal dann auch nicht unbedingt wichtiger sehen als das Werk. Ich habe bei dir das Gefühl, dass das eben bei dir nicht der Fall ist, dass du dankbar bist, diese Erfahrungen gemacht zu haben, dass du durch diese Kunst reicher geworden bist und das aber auch dann transportierst. Ja? Also es geht dir nicht um dich, sondern es geht um die Kunst und die durch dich als Kurator einer größeren Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht wird, auch vielleicht verständlicher wird.
Ich sehe mich schon, also es gibt natürlich zwei so grundsätzliche Typen von Kuratoren. Das eine ist natürlich die Vermittlung, das Übersetzen von Kunst an das Publikum, dass es also irgendwas damit anfangen kann oder mehr damit anfangen kann. Und das andere ist natürlich die sozusagen die kuratorische Selbstbespiegelung, sagen wir das einmal negativ. Also wie kann ich mich als Kurator darstellen? Wie kann ich mein theoretisches Gebäude so hoch bauen, ne? dass es hoch genug ist? Ich gehöre der ersten Kategorie an. Ich erlebe heute noch Dinge, die mir schleierhaft sind oder Erkenntnisse, die, man sagt, jetzt bin ich jahrzehntelang in dem Metier und jetzt fällt mir das auf und jetzt kriege ich dazu Erkenntnis, jetzt kommt da plötzlich Licht in die Sache. Wie geht es dem Publikum? Wie geht es dem Publikum, das jetzt in einem Beruf steckt, in einem sozialen Gefüge steckt, das anstrengend sein mag und das eine Stunde vielleicht irgendwann in der Albertina oder sonst wo mit einer Kunst konfrontiert wird, ohne Führung, nur durchgehen, was nehmen die mit? Und ich möchte nicht unterstellen, ich möchte es auch nicht jetzt gering achten, es ist gut, auch wenn man nur eine Stunde im Jahr drinnen ist, kann einen das auf Gedanken bringen, aber ich versuche halt dann, und es scheint doch irgendwie zu gelingen, mehrere Aspekte noch reinzubringen und den Leuten das wirklich irgendwie zu ermöglichen, da ein bisschen eine Teilhabe. Kunst ist unheimlich existenziell wichtig und kann irrsinnig viel im sozialen Gefüge und im persönlichen Fortkommen. Musik ja genauso. Ja. Also das ist ja, Österreich ist ein bisschen performativer, ist also mehr an Musik und Oper und Schauspiel orientiert, während man in den südlichen Ländern natürlich das Bewusstsein um die Malerei hatten. Also in Spanien ist ja Goya, Velázquez etc. bis zu Dalí, das sind sehr, sehr bekannt, vielleicht bekannter als bei uns ein Markert oder Lasnik oder sowas.
Also ich finde, du kannst das gut, deine Fähigkeit, Begeisterung, die Begeisterung, die eigene Begeisterung auf andere überspringen zu lassen, ist auffallend und guttuend. Und ich habe mir natürlich gedacht, ich kenne mich eigentlich aus beim Holliger, aber das, was du mir heute so erzählt hast, hat mir große Freude bereitet. Und ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe, die Hörer vom Podcast nehmen da auch was mit und werden sich zumindest den Katalog organisieren, weil die Ausstellung läuft bis zum
2. November. Und ab dem 17. Oktober gibt es den Katalog. Mhm. Und am 2. November gibt es noch eine abschließende Kuratorenführung. Mhm. Ich muss dazu sagen, das ist auch für mich immer ein sehr angenehmer, positiver Zeitraum, das ist Sonntagsvormittag, da kann man sich auch wieder in die Ausschließlichkeit begeben. Also man merkt, die Menschen, die Sonntagvormittag ins Museum kommen,
die wollen wirklich.
Die wollen. Und die können dann auch in der Stunde wirklich zuhören, die können Fragen stellen, die kommen an das Ding ran und das ist ein angenehmer Zustand. Und dann geht man Nachmittag halt seiner Wege. Ne? Das ist Freitagnachmittag nicht. Ja. Also ich habe das ausprobiert, da ist man wesentlich gehetzter, schaut auf die Uhr und ist eigentlich froh, wenn man vor 6 wieder draußen ist. Ne?
Also wenn man diese eine Stunde pro Jahr der Kunst widmet, dann am besten am 2. November
eine Stunde. Das ist eine sehr vermessene Eigenwerbung, aber bitte, soll mir recht sein. Wir haben keine Limits. Also ja. Die größte Führung war seinerzeit bei der Maria Lasnik 101 Personen.
Wow, ja. Da muss man schon ordentlich. Oder mit Hörhilfen, mit Mikro oder
alles? Ohne, mit lauter Stimme. Mhm. Und dann den restlichen Sonntag in der Horizontale.
Gut, lieber Günther, danke fürs Kommen. Mir hat es riesen Spaß gemacht.
Danke mir auch. Also es ist immer wieder, natürlich auch das Reflektieren und das sozusagen Formulieren ist ja auch immer wieder ein intensiverer Denkprozess.
Dankeschön. Danke. Viel zu schnell geht dann auch so eine Stunde vorbei. Ich bin auf jeden Fall glücklich und zufrieden, dass wir es noch geschafft haben. Bevor die Ausstellung jetzt tatsächlich zu Ende geht, also wer sich wirklich noch auf den Weg machen möchte nach Graz am 2. November, ich kann das sehr empfehlen. Dem Günther Holler-Schuster zuzuhören ist eine Freude. Ich habe diese Freude jetzt hautnah erlebt und ich hoffe, der Funke der Begeisterung springt auch über die Endgeräte bei euch ins Ohr. Und wer jetzt ein bisschen traurig ist, dass er vielleicht die Ausstellung verpasst hat in Graz, der müsste nächstes Jahr eine etwas längere Reise in Angriff nehmen nach Wiesbaden. Dort wird das Museum Ernst die Ausstellung übernehmen aus Graz, erweitert mit ein paar weiteren zusätzlichen Bildern. Ich werde auf jeden Fall dort sein, weil ich möchte mir natürlich anschauen, wie die Bilder vom Wolfgang Holliger dann in einer ganz anderen Umgebung wirken, ob die dort wirklich schöne weiße Wände haben, große Wände. Also vielen Dank, lieber Günther, für das Gespräch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich natürlich nicht nur beim Günther bedanken, sondern auch bei meinem Team, Matthias Jakisic für die Produktion, Sarah Scherer für ihre Stimme und Lara Bandion und Fabian Lubczyk für die Redaktion. Wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Ich habe schon einiges in Planung und der Herbst wird heiß. Bis dann, wenn es wieder heißt, ausgesprochen Kunst.